Einen wunderschönen Buongiorno, wie ich immer so schön zu sagen pflege. Herzlich willkommen hier zu deinem Lieblingsmusikpodcast hier zu Nachts im Plattenladen. Mein Name ist Chris, ich bin seit über 10 Jahren Radiomoderator und habe mir hier meinen kleinen Safe Space eingerichtet für musikalische Unterhaltung, für Musik, für Newcomer, für Rockperlen und da haben wir jede Menge super Sachen. Würde ich sagen, wir gehen mal rein, wir starten in die neue Folge.
Nachts im Plattenladen.
Und ich habe es eben ja schon mal kurz angedeutet, wir haben wieder unsere 3 beliebten Rubriken mit einem kurzen Rock-Roundup, mit einem kurzen Update. Ich habe eine wirklich sehr, sehr gute Newcomer-Band auf der Open Stage, sehr, sehr vielversprechend. Da bin ich sehr gespannt, was da mal draus wird in den nächsten Jahren. Und eine sehr, sehr gitarrenlastige, eher schon Freebird-anmutige Rockperle für dich bei Rewind and Rediscover. Doch wir starten natürlich erstmal mit unserem Rock Roundup.
Rock, Rock, Rock Roundup.
Ja, und vor allen Dingen erstmal mit etwas traurigen Nachrichten. Denn die Musikszene trauert um einen ganz großen, vielleicht hast du es mitbekommen, Clem Burke, der charismatische und energiegeladene Schlagzeuger der Kultband Blondie, ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Und zwar erlag er seinem Krebsleiden. Ja, da ist er wieder, der Krebs, der unsere ganzen Helden dahinrafft. Und wer Clem aber kannte, der wusste, er hat die ganze Sache mit Würde und Zurückhaltung getragen. Clem Burke war weit mehr als nur ein Drummer. Der war ja praktisch ein Herzschlag. Der war ein Motor, ein kreativer Vulkan hinter dem Schlagzeug. Hat ganz viel für die Band getan. Hat einen unverkennbaren Stil gehabt. Geprägt von ja sehr, sehr großer Präzision und einem fast tänzerischen Spielgefühl und hat dann natürlich den Hits wie Heart of Glass, Call Me oder auch Atomic ihren unverwechselbaren Drive gegeben. Geboren ist er 1954, damals in New Jersey, und in den 70ern schloss er sich dann einer sehr aufstrebenden Band namens Blondie, wie gesagt, an und wurde da auch schnell zu einer treibenden Kraft der New Yorker Punk- und New Wave-Szene. Und gemeinsam mit Debbie Harry prägte er wirklich so eine kleine Ära, ja, in der Pop, der Rock und Punk so mühelos miteinander so ein bisschen verschmolzen. Doch Clem war nie nur auf ein Genre oder eine Band beschränkt. Das hat man auch gesehen mit den Künstlern, mit denen er spielte. Spielte er zum Beispiel mit den Ramones, hat er 2 Shows auch gespielt. Sein Künstlername damals war Elvis Ramone. Er spielte mit den Eurythmics, mit Iggy Pop, mit Bob Dylan natürlich dann, mit Nancy Sinatra und natürlich vielen, vielen mehr. Er war ein Musiker, der nicht so nach Ruhm strebte, sondern eher so ein bisschen nach Ausdruck. Ja? Mit seinen Sticks in der Hand, da hat er so Leidenschaft gehabt und die wollte er natürlich dann auch präsentieren. Und trotz seiner Berühmtheit blieb er immer so ein bisschen geerdet. Wer ihn traf, der sprach von einem herzlichen, von einem bescheidenen Menschen, der für seine Kunst lebte und natürlich auch für seine Fans, das ist ganz klar. Und mit Clem Burke verlieh die Musikwelt nicht nur einen Ausnahmemusiker, sondern auch einen echten Charakter. Muss man ihm schon lassen, ne? Er hat ja mit seinem Spiel Generationen von Schlagzeugern auch geprägt und entschuldigt bitte diese Metapher, diesen Spruch, aber sein Rhythmus mag verstummen, sein Vermächtnis klingt weiter. Der Spruch passt hier irgendwie ganz gut. Danke Clem Burke für den Beat, für die Energie und für alles andere auch. Rest in peace, mein Lieber. Und jetzt wird's schwierig, denn ich weiß gar nicht, wie ich den Schritt vom Tod von Clem Burke zu Knorr Carter bewältigen soll. Ein ziemlich großer Schritt, weil das eine traurig ist und das andere ziemlich schrill und lustig und gut. Aber hey, was soll ich machen? So ist nun mal der Podcast. Und deswegen frage ich dich, hast du Bock auf was Schrilles, was Schräges und trotzdem natürlich auch richtig Gutes? Dann bist du bei Knorr Carter natürlich richtig, denn Deutschlands Meisterband der Welt ist wieder da und vor allen Dingen auch wie, ja, hat nämlich einen brandneuen Song rausgebracht, Ismus heißt er und da liefern sie mal wieder eine herrlich, in sag mal Anführungsstrichen, durchgeknallte Mischung aus richtig guter, harter Musik, aus Ironie und vor allen Dingen auch ganz viel Gesellschaftskritik. Lässt man oftmals so ein bisschen hinten runterfallen, doch gesellschaftskritisch sind Knorr Carter in sehr, sehr vielen Songs. Müsst ihr mal reinhören. Manchmal denkt man immer, sind alles nur Blödelbaden. Nein, das ist schon ziemlich, ziemlich viel Tiefe in den Songtexten. Der Song ist am 3. April bereits schon erschienen. Stilecht, natürlich mit einem Musikvideo, das dir wahrscheinlich genauso ein bisschen den Kopf verdreht wie der Text. Ziemlich witzig, könnt ihr euch mal angucken, ja. Gedreht wurde das Ganze übrigens an nur einem Tag in den Berliner Off-the-Road-Studios. Und typisch Knorr Carter halt, ne, Effizienz trifft da auf Wahnsinn. Würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Ich glaube, das war auch ziemlich, ziemlich witzig. Knockharte machen das, was sie eigentlich am besten können, nämlich übertreiben, überspitzen und dabei auch ziemlich clever, wie gesagt, den Finger in die Wunde legen. Und in Ismus hauen sie dir so ein richtiges Feuerwerk an Begriffen um die Ohren. Kennt man von Knockharte, das haben sie schon in ein paar anderen Songtexten auch gemacht. Hier ist es dann halt Feminismus, Kapitalismus, Fanatismus, Veganismus, Hedonismus. Also ja, du merkst, um was es da geht. Alles bekommt irgendwie sein Fett weg. Und das Ganze natürlich mit so einer Art Augenzwinkern, versteht sich. Und der Song nimmt die ständige Etikettierung unserer Welt so ein bisschen aufs Korn. So interpretiere ich es jedenfalls. Lädt dich so ein bisschen zum Nachdenken ein, während du headbangst. Also eigentlich eine Win-Win-Situation, wenn du beim Headbang halt auch nachdenken kannst. Ansonsten hör dir den Song einfach mal ein bisschen in entspannter Umgebung an und lass mal den Song auf dich wirken. Ismus ist auf jeden Fall erstmal die erste Single aus dem kommenden Album Weltherrschaft für alle. Das soll ja am 12. September diesen Jahres erscheinen, pünktlich zum 30-jährigen Bandjubiläum. Und da denken wir uns alle wieder, Mann, da sind wir alt geworden, ja? 30 Jahre Knockharte. 3 Jahrzehnte musikalischer Irrsinn, scharfe Satire und vor allen Dingen auch natürlich unvergessliche Live-Shows. Für alle die, die Knockharte noch nicht gesehen haben, guckt sie euch gerne mal an. Und vor allen Dingen, da sind wir dabei, kommt noch besser. Das Album enthält nicht nur brandneue Tracks, sondern auch neu interpretierte Klassiker, also perfekt für alteingesessene Fans und solche, die es sich erst noch in den Knockharte-Kosmos verlieben wollen. Und ganz klar, zur neuen Platte gibt es natürlich auch eine Tour. Unter dem Motto, alle guten Dinge sind 30, feiern die Jungs ja ihr Jubiläum und das ganz sicher nicht leise. Also schnappt ihr schon mal die Ohrenstöpsel oder halt eben nicht, denn der Wahnsinn kommt live auch in deine Nähe. Checkt mal die Tourdaten. Musikvideo zu Ismus, wie gesagt, auch längst online, absolut sehenswert und typisch Knockharte. Zwischen, ich will nicht sagen Klamauk, ja, ist nicht ganz gerecht, aber ist es schon ziemlich witzig, zwischen Klamauk-Kunst und ganz eigene Art von Genie sein. Freut euch drauf. Open Stage. Ja, und da sind wir wieder bei meiner Lieblingskategorie, die Podcast-Bühne für Newcomer, für Bands, die sich zeigen wollen, für Bands, die sich ein bisschen präsentieren wollen und vor allen Dingen, die mir richtig toll zusagen. Das ist schließlich mein Podcast. Ja. Und wer glaubt, dass der Berliner Untergrund nur Techno und Minimal hergibt, der sollte sich warm anziehen, denn Bloodfang ist da, um den Beweis anzutreten, dass in der Hauptstadt auch im Bereich Heavy Rock und Metal ordentlich mit Lärm zu rechnen ist. Gut, jetzt muss man natürlich etwas differenzieren. Die Jungs haben sich zwar in Berlin gegründet, sind aber eigentlich international, wie mir Sänger Evan im Interview erklärte.
Wir bestehen aus 5 Mitgliedern. Wir kommen von überall her, sage ich mal. Mein Bruder Rodney, der Tormentor, der Bassspieler, und ich sind beide gebürtige Berliner. Unsere Rhythmusgitarre, der Nico Hellhound, kommt aus dem Pott. Leadgitarrist Max, The Beastmaster, kommt aus Frankreich. Und Schlagzeuger Eric, The Bad, kommt aus Australien.
Gegründet wurde Bloodfang 2023 von Evan the Cultist und Nico the Hellhound. Zwei Typen, bei denen die Liebe zu finsteren Gitarrenriffs und okkultem Rock offensichtlich durch die Adern fließt. Und wenn ich den Sound beschreiben müsste, dann würde ich wohl sagen, eine rohe Mischung aus Sludge, aus Doom, aus klassischen Heavy Metal und das Ganze in ein gutes Oldschool-Korsett gedrückt. Und das darf auf gar keinen Fall fehlen. Die Jungs haben da irgendwie diesen 80er-Jahre-Ding, dieses 80er-Jahres-Sound für sich entdeckt. Ja, auf jeden Fall kein Hochglanz, keine Kompromisse, einfach pure Energie.
Wie wäre es denn, wenn wir einfach die Musik so ein bisschen härter machen, aber trotzdem so ein bisschen so Inspiration von diesen ganzen 80er-Bands und so mit in das Ganze reinnehmen? Halt quasi einfach generell so dieses Ältere und dieses Neuere so ein bisschen zu verschmelzen. Und ich glaube, das ist aber auch irgendwie wichtig, dass man so eine gewisse Obszönität mit sich bringt als Band. Weil damals war es halt eigentlich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt so, dass das eine Genre rebelliert hat gegen das andere Genre. Und heutzutage hat man das irgendwie nicht mehr so vertreten. Ich will damit jetzt auch nicht sagen, dass wir irgendwie rebellieren wollen gegen die Musik oder so. Aber einfach irgendwie so ein paar neue Ansätze mit reinbringen. Ist schon irgendwo wichtig, würde ich sagen.
Vorsichtig muss man allerdings sein, denn sie spielen gerne mit dem 80s Heavy Metal und Rock-Klischee, wollen aber keine 80s Band sein. Ihr Sound beschreibt Even als eine Mischung aus Motorhead und Venom. Die Themen, na klar, Horror, Okkultismus, Endzeit-Vibes, aber nie kitschig, sondern mit der richtigen Portion Augenzwinkern und Ernst zugleich. Und wenn sie ihren Sound in eine fiktive Welt sperren müssten, dann kommt da eine richtig gute Mischung raus.
Vielleicht in Richtung Bram Stoker's Dracula meets Lost Boys aus den 80ern, da wir sowohl lyrisch als auch von der Ästhetik her probieren, irgendwie von beiden Welten so ein bisschen Einfluss zu ziehen. Bram Stoker's Dracula hat ja so dieses Klischeebild vom ursprünglichen Vampirismus sehr geprägt, währenddessen bei Lost Boys ist einfach so ein ganz anderer Ansatz war damals. Das sind ja im Grunde einfach irgendwelche Rocker-Jungs, die halt unendliches Leben geschenkt bekommen haben und einfach Bock haben, wild zu sein und Party zu machen.
Mit ihrer Debüt-EP Bloodfang, die am Januar diesen Jahres erschienen, haben sie sich direkt Gehör verschafft. Songs wie Acid Rot oder Riding the Storm zeigen, dass hier nicht nur einfach ja, heruntergestimmte Gitarren aufgefahren werden. Das ist musikalisch durchdachter Wahnsinn, wenn man es so will, der trotzdem direkt ins Mark geht. Das Ganze hat ihn sogar schon einen Auftritt beim legendären Wacken-Festival eingebracht. Die Story dahinter ist ganz schön cool und vor allen Dingen auch sympathisch zugleich.
Wir wurden vom Wacken-Team gefragt, ob wir nicht Interesse hätten, ein bisschen Werbung für deren Merchandise zu machen. Daraufhin meinten wir halt direkt so, ja, klar, warum nicht? Ein paar Wochen sind vergangen. Und dann haben sie sich halt nochmal gemeldet und haben gefragt, ob wir ein Werbevideo machen wollen. Und zwar ging es darum, dass das Wacken-Festival eine Kooperation mit der Charité hatte und es ging quasi um Blutspende. Und in erster Linie dachten wir uns, klar, ist ja eine gute Aktion, aufmerksam zu machen auf Blutspenden. Und so ein bisschen hat es ja auch irgendwie zu unserer Thematik, also mit dem ganzen Vampirbild und so gepasst. Dann sind noch ein paar Wochen vergangen und dann kam halt die Frage, wir hätten noch einen Platz frei auf dem Festival, habt ihr Bock vielleicht zu spielen? Ja, was sagt man da als junge Band? Klar, natürlich.
Ja, viele Bands spielen ja schon seit Jahren und kommen nicht in den Genuss, jemals auf dem Wacken spielen zu können. Bloodfang schafft das, ohne überhaupt eine Platte erstmal rausgebracht zu haben. Und für die Jungs natürlich ein Ritterschlag.
Also kann man eigentlich gar nicht wirklich in Worte fassen. Sehr surreal, sag ich mal. Unser Gitarrist Nico war auch der Einzige, der schon mal auf dem Festival war von uns. Und für den Rest von uns war es halt wirklich einfach so eine komplett neue Experience. Und surreal vor allem, weil wir haben ja letztes Jahr erst unseren ersten Gig gespielt und dann wurden wir innerhalb von ein paar Monaten eingeladen, auf dem Wacken zu spielen und das ist natürlich auch so ein Kindheitstraum gewesen.
Ein Konzert von Bloodfang solltest du dir auf gar keinen Fall entgehen lassen. Ihre Gigs sind ein echtes Erlebnis, irgendwo zwischen schweißtreibender Clubshow und ritueller Rockmesse kann man es einordnen. Eine kleine Legende in Fankreisen besagt, bei einem Gig soll tatsächlich mal jemand mit einer Fackel in den Moshpit gelaufen sein. Ob sowas häufiger vorkommt, wollte ich wissen. Evans Antwort, kein Kommentar. Ich glaube, da ist mit Sicherheit was Geiles geplant, so wie ich die Jungs kenne. Wenn du die Band live erleben willst, dann hast du auch bald die Chance, nämlich am 28. Juli. Da spielen sie im Lido in Berlin, unter anderem auch mit Midnight. Ein Pflichttermin für alle, die Lust auf ehrliche, dreckige und vor allem nicht Musik mit ordentlichem Dampf haben. Außerdem sind sie Teil des Desert Fest Berlins in diesem Jahr vom 23. bis zum 25. Mai. Wo sie gemeinsam mit wirklichen Szenegrößen die Wände wackeln lassen. Und da merkt man aber auch, ja, die Metal-Szene ist gar nicht so klein und schwach in Berlin, wie man denkt.
Was mir sehr positiv aufgefallen ist über die Jahre, ist dieses DIY-Prinzip. Also man hatte sehr viele Leute, die sich bemühen, gute Shows auf die Beine zu stellen und auch jüngere bzw. neuere Bands irgendwie mit zu integrieren. Und der Support von den ganzen neueren Bands untereinander ist auch sehr stark.
Even meinte, klar, es ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt, aber was ist da schon, ja? Nach der EP arbeiten sie auf jeden Fall an einem Album, das ist natürlich klar. Sie versuchen sich da aber noch ein bisschen musikalisch weiterzuentwickeln. Trotzdem haben sie schon mal eine richtig gute Idee, wie ich finde.
Es wird quasi wie so ein neues Chapter dann auch von der Band. wir haben vor, schon die ganzen Alben so in Epochen einzuteilen, sozusagen. Und ja.
Also, wenn du auf düsteren, dreckigen Metal mit Stil, mit Substanz und einer gesunden Portion Wahnsinn stehst, dann ist Bloodfang genau dein Ding. Die Jungs sind noch am Anfang, aber es sieht ganz so aus, als würden sie sich bald einen festen Platz in der deutschen Metal-Landschaft erspielen. Laut sind sie, wild sind sie, völlig ohne Rücksicht auf Trends, und das macht sie irgendwie voll sympathisch. Und vielleicht ja auch bald auf der Kinoleinwand, denn zum Schluss haben sie mir noch eine wilde Geschichte erzählt, die sie mir exklusiv verraten haben.
Auf der ersten Tour haben wir einen Zwischenstopp gemacht bei der Familie vom Nico. Dann haben wir einen Waldspaziergang gemacht und wir kamen irgendwie auf die beschissene Idee, eine Bigfoot-Doku zu drehen. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Ich weiß nicht, ob wir die je an die Öffentlichkeit bringen werden. Aber es gibt definitiv die Bigfoot-Bloodfang-Dokumentation.
Da bin ich mal gespannt, ob das passiert. Bloodfang. Entspannte, sympathische Jungs, die einfach Spaß an dem haben, was sie machen. Ihre Song Acid Rot, den packe ich natürlich auch auf die Don't Sleep Playlist. Folge ihnen auch gerne natürlich auf Instagram.
Rewind and rediscover.
Ja, stell dir mal vor, der Himmel brennt. Und zwar rot-orange, der Highway liegt endlos vor dir und aus den Lautsprechern fließt ein Gitarrensolo, das sich anfühlt wie der letzte Sonnenstrahl des Tages. Ziemlich bildlich beschrieben, oder? Passt aber wirklich ganz gut. Heute reisen wir zurück ins Jahr 1975 und zwar zum Debüt einer Band, die zwischen allen Southern-Rock-Stühlen stand und trotzdem ein echtes Monument geschaffen hat. Die Rede ist von The Outlaws und ihrem legendären Song Greengrass in High Tides.
Greengrass in high tides forever. Castles of stone sold in glory.
Dieser Song ist im klassischen Sinne kein Hit, ja, kein Chartbreaker, aber unter Musikern und Musikerinnen und vor allen Dingen auch Rockfans gilt er als einer der epischsten Nummern, die der Southern Rock je hervorgebracht hat. Fast 10 Minuten lang. Eine Reise, ein Rausch, ein Statement. Erinnert so ein bisschen an Freebird von Lynyrd Skynyrd. The Outlaws wurden 1972 in Tampa, Florida gegründet. Ein paar Jungs mit Gitarren und einem Faible für Country-Harmonien und Rock'n'Roll. Aber was sie wirklich auszeichnete, war ihr dreifaches Gitarrenfeuer. Hugh Thomason, Billy Jones und Henry Paul, drei Lead-Gitarristen, die sich nicht im Weg standen, sondern sich musikalisch umarmten, wenn man es so will. Ihr Sound irgendwo zwischen Lynyrd Skynyrd, na klar, den Eagles, aber auch eine Prise Allman Brothers ist mit dabei, aber mit einem eigenen, fast hymnischen Charakter. Und sie waren melodischer als viele ihrer Southern Rock Kollegen und gleichzeitig aber auch roher als die Westküsten Poprocker. 1975, die Outlaws stehen kurz vor dem Release ihres Debüts. Clive Davis, Gründer von Arista Records, wird auf die Band aufmerksam. Nicht zuletzt natürlich auch durch die Empfehlung von Ronnie Van Zandt, dem damaligen Sänger von Lynyrd Skynyrd. Und mitten auf dem Album liegt ein Song, der irgendwie alles sprengt. Greengrass und High Tides, wie gesagt, wurde von Hugh Thomason geschrieben. Und die Inspiration finde ich wirklich mega sympathisch. Denn inspiriert von der Vorstellung, dass verstorbene Rock'n'Roll-Legenden in einem musikalischen Himmel weiterspielen sozusagen. Der Titel ist vermutlich eine Anspielung auf das Rolling Stone Album Big Hits, High Tide and Green Grass aus dem Jahr 1966. Und genauso klingt der Song irgendwie auch. Frei und ewig ohne irgendwelche Grenzen. Green Grass, High Tides beginnt wie eine Erzählung, ja, ein sanfter Einstieg. Die Gitarren tasten sich vor und der Gesang ist schon fast ein bisschen poetisch, ja, aber dann geht's halt richtig los. Dann kommt das erste Gitarrensolo, ja. 5 Minuten lang fliegen sich drei Gitarren gegenseitig um die Ohren, jagen sich durch Melodien, schichten sich übereinander wie ein Sturm, der irgendwie nicht enden will. Und das Ganze wurde mit viel Gefühl und Können im Studio umgesetzt. Ob in einem Take oder mehreren, das ist nicht überliefert. Klar ist, man hört, dass hier echte Magie passiert. Und wenn du denkst, das Solo ist fertig, dann legen sie irgendwie nochmal einen drauf. Also man muss es einmal gehört haben. Worum geht es inhaltlich? Um einen Ort jenseits des Irdischen, wie gesagt, einen Ort, an dem Musik weiterlebt, wo unsere musikalischen Helden nie sterben, sondern ewig jammen. An diesen Ort möchte ich auch ganz gerne mal irgendwann. Der Song war zu lang fürs klassische Radioformat, ja, knapp 10 Minuten, aber im albumorientierten Rockradio fand er schnell eine Fangemeinde. wurde zum Live-Klassiker der Outlaws, zum Herzstück jeder Show. Und ich glaube, Gitarrist Hugh G. Thomason, der hat ihn ja bis zu seinem Tod im Jahr 2007 gespielt und den wird er wohl einige Male runtergespielt haben. In den 2000ern erlebte der Song ein überraschendes Comeback, als eine der schwierigsten Gitarren-Challenges im Videospiel Rockband, nämlich Green Grass in High Tides, wurde plötzlich von einer neuen Generation entdeckt und mit schmerzenden Daumen und offenen Mündern dann vor dem Fernseher gespielt. Wenn du diesen Song noch nicht gehört hast, mach dir einen ruhigen Abend, zieh Kopfhörer auf und hör ihn durch bis zum Ende. Ich packe ihn natürlich auch auf die Don't Sleep Playlist, deine Playlist auf Spotify zum Nachhören. Also, Green Grass, High Tides, kein Lied, es ist ein Gefühl, es ist ein Stück Unendlichkeit in Noten gegossen. Hört ihn euch an, ein super Stück. Das war's wieder für heute, das war die neue Folge von Nachts im Plattenladen. Wir hören uns natürlich auch nächste Woche wieder. Mein Name ist Chris und ich verabschiede mich mit einem freundlichen, aber bestimmten Rock'n'Fuckin'Roll.